Weniger als jeder 10. Euro für Startups in Österreich ging 2023 an Gründungsteams mit zumindest einer Frau. Und das, obwohl 36% aller Startups in Österreich von Frauen gegründet werden. Das sind die Zahlen des Female Startup Funding Index 2023, den Female Founders Fund F und EY erst vor wenigen Tagen veröffentlicht haben. Und heute am Weltfrauentag sprechen wir über die Maßnahmen, die es braucht, damit sich das ändert. Und dazu haben wir Lisa Fassel, Co-Founderin von Female Founders und Managing Partner von FundF zu Gast. Hallo.
Danke für die Einladung. It's been a while, seit das letzte Mal da war.
Ja, sehr cool, dass du heute wieder da bist, nämlich am Weltfrauentag, um über ein ernstes Thema zu sprechen. Als Broadcaster haben wir natürlich auch über diesen Index berichtet. Der wird ja schon quasi auch seit mehreren Jahren veröffentlicht. Jetzt mal sehr direkt gefragt, warst du überrascht über diese Ergebnisse?
Okay, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich da bin, und das ist echt schon wirklich ein Zeitl her, reden wir irgendwie über die gleichen Themen, nämlich über die Tatsache, dass es eigentlich viele Gründerinnen in Österreich gibt, die ja Startups gründen, aber sie kriegen irgendwie wenig Kapital und welche Maßnahmen braucht es. Und um deine Frage zu beantworten, das frustriert ehrlicherweise schon, dass man einfach sieht, dass so wenig weitergeht, vor allem mit dem ganzen Aufwand, der in dieses Thema geht und den vielen Ressourcen, der vielen Energie von vielen Beteiligten. Und ich glaube, das, was mich persönlich besonders schockiert hat, ich glaube, das war das Überraschendste dran, ist, dass wir uns in Österreich eigentlich gegen den europäischen Trend entwickeln. Weil wir sehen in Europa, und das zeigen unterschiedliche Reports, jetzt wieder eine Analyse von PitchBook oder auch vom Atomico State of European Tech, dass eigentlich mehr Kapital in Teams mit mindestens einer Frau geht. Nur in Österreich und wahrscheinlich generell im deutschsprachigen Raum geht es halt in eine komplett andere Richtung.
Ich habe es eingangs erwähnt, 36% aller Startups werden von Frauen gegründet oder ist zumindest auch eine Frau im Gründerteam quasi mit dabei. Warum gibt es diesen großen Gap? Was sind die Gründe dafür in Österreich? Du hast es schon in der Pressemitteilung, die wir auch zitiert haben, angesprochen. Es sind strukturelle Gründe. Was konkret ist das Problem?
Es sind tatsächlich mehrere. Das heißt, es ist leider auch nicht einfach zu lösen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man so wenig Bewegung sieht im Thema. Weil ja, es fängt natürlich damit an, dass wir weniger Frauen haben, die was Technisches studieren. Aber wir haben auch viele Frauen, die BWL studieren. Und man braucht für ein Startup jemanden, der Business versteht. Das heißt, ich würde quasi diesen ganzen Sozialisierungs- und Ausbildungspart einmal ausklammern und tatsächlich nur auf das Thema Funding eingehen. Weil wir sehen ja, wir haben Frauen, die gründen, aber sie kriegen kein Geld. Das heißt, die Frage ist, wollen die Frauen kein Geld? I would challenge that. Das ist ehrlicherweise eine Frage, die wir oft hören. I'm fundraising für unseren Fund. Gibt es denn überhaupt Frauen, die wirklich wachsen wollen und die externes Kapital haben wollen? Haben die nicht Angst davor? Die Antwort ist nein. Viele von den Frauen haben wahnsinnig große Wachstumsambitionen. Die wollen ein Riesenunternehmen bauen. Sie kriegen aber das Geld aus unterschiedlichen Gründen nicht. Einer der Gründe ist, wer sind die Menschen, die jetzt das Kapital verwalten? Und das sind sowohl die Privaten, also Business Angels, als auch tatsächlich Venture Capital Fonds. Das sind oft Männer. Also wenn wir uns die Angel-Szene in Österreich anschauen, und in West Austria hat wahrscheinlich noch detailliertere Zahlen dazu, aber da sind wahrscheinlich weniger als 10% der Leute tatsächlich Frauen. Und man hat in dieser frühen Phase immer einen gewissen Bias beim Investieren, weil man investiert nicht unbedingt immer rational, sondern sehr emotional, basierend auf den eigenen Erfahrungen, basierend auf Vertrauen in die Menschen. Weil gerade in einer Pre-Seed-Phase gibt man Menschen das Geld, denen man vertraut hat, dass sie erfolgreich werden. Das heißt, ich glaube, das ist das eine. Das heißt, hauptsächlich Kapital in männlicher Hand. Das andere ist dann die Frage, wie schaut dann potenziell dieses Wachstumsszenario aus? Wie kommt man dann zu größeren Fonds, das heißt auch die späteren Runden? Und dort sieht man, dass hauptsächlich Männer tatsächlich in den Entscheidungspositionen sind. Und das hat dann auch Auswirkungen darauf, wie Frauen beispielsweise im Fundraising behandelt werden. Das heißt da konkret, wie werden ihnen Fragen gestellt? Das erleben wir selber. Wir haben mit Gründungsteams gesprochen. Also da haben wir, weil wir investieren, haben hauptsächlich tatsächlich oder nur diverse Teams in unserem Portfolio. Das heißt mindestens eine Frau. Meistens sind es eine weibliche Gründerin, ein männlicher Gründer. Und die Teams berichten uns, dass sehr oft in Calls mit männlichen Investoren wird nur mit den Männern gesprochen. Selbst wenn dann der männliche CEO das Wort an die Frauen übergibt, kommt die nächste Frage wieder an den männlichen CEO. Und das hat aus meiner Sicht nichts damit zu tun, dass die Person CEO ist und die Frau vielleicht CTO, sondern tatsächlich mit, ich spreche nur mit dem Mann, weil ich traue dem mehr zu und ich schreibe dieser Person mehr Kompetenz zu. Und das ist halt ein struktureller Bias, der einfach da ist.
Also struktureller Bias, der jetzt auf Österreich zutrifft oder auch den deutschsprachigen Raum. Du hast eben vorher gesagt, in Europa sieht es ein wenig anders aus. Also es ist schon auch länderspezifisch.
Definitiv. Ich glaube, es ist, wie gesagt, generell ein Thema im deutschsprachigen Raum. Also wir persönlich erleben auch die Startup-Szene auch in Deutschland als sehr, sehr männlich dominiert. Wenn wir uns dort anschauen, wie schauen Venture-Capital-Fonds aus, diese ganz großen Fonds, die mehrere hundert Millionen pro Fonds verwalten, sind hauptsächlich weiße, männliche, 40- bis 50-jährige GPs, das heißt die Menschen, die dann in der Verantwortungsposition sind oder diesen Fonds gestartet haben. Und dann gibt es natürlich auch einen Bias in der Entscheidungsfindung und es gibt wiederum in diesen Fonds auch einen Bias im Recruiting, weil wieder wen holt man sich in das Unternehmen, also in den Fonds, Menschen, die einem wieder ähnlich sind. Und da gibt es Fonds, die ganz plakativ sagen, wir heiren nur Leute, die ähnliche Interessen haben wie wir, die vielleicht an den gleichen Unis studiert haben, die aus unseren Netzwerken kommen. Warum? Weil wir glauben, dass die gleich guten Entscheidungen wie wir treffen. Und dann ist halt vorbei mit der Diversität.
Gleichzeitig gibt es aber, wenn wir beim Thema Diversität sind, die These, und unter anderem sagt das auch Hansi Hansmann des Öfteren, diverse Teams sind erfolgreicher. Warum investieren Investoren dann quasi nicht in diverse Teams? Total widersprüchlich, oder?
Ja, ich glaube, der Hansi ist da wirklich ein Ausreißer im positiven Sinn, auch mit seinem Investment-Team, mit der Lisa und der Elena, also zwei Frauen, die auch die Investments mit aussuchen und dann auch dem Hansi tatsächlich zeigen und ihn versuchen zu überzeugen und damit einen ganz anderen Zugang auch zum Markt tatsächlich haben. Also wie du sagst, eigentlich rational wissen wir, dass tatsächlich jede Statistik auf der Welt beweist, Diversität ist ein Erfolgsfaktor. Und Diversität gar nicht nur im Kontext von Geschlecht, sondern auch im Kontext von Alter, im Kontext von ethnischer Herkunft, im Kontext von Religion, Ausbildung etc. So, on paper. Das heißt, wir wissen, die Teams performen besser, tatsächlich finanziell, mehr Umsatz, höhere Profitabilität. Bei Teams mit mindestens einer Frau ein schnellerer Exit, was für Investorinnen und Investoren gerade aus der VC-Branche total relevant sein sollte. Wir sehen ja, dass die Kultur in den Unternehmen nachhaltiger ist, die Fluktuation ist geringer, generell das Happiness-Level der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist höher. Trotzdem fallen die Entscheidungen offensichtlich anders aus. Und das hat wieder damit zu tun, dass investieren, gerade am Anfang, und da haben wir diesen riesen Finanzierungsgap bei Frauen, oftmals eine sehr, sehr emotionale Entscheidung ist und keine rationale. Sondern eben es geht darum, traue ich diesen Menschen zu, dass sie ein erfolgreiches Unternehmen bauen. Und ehrlicherweise, den Bias hat wahrscheinlich jeder von uns, dass man sich mit Menschen, die einem ähnlicher sind, schneller mal gut aufgehoben fühlt, eine andere Gesprächsbasis hat, vielleicht schneller das Vertrauen aufbaut. Aber deshalb ist es also wichtig, dass Investmententscheidungen von einer diversen Gruppe von Menschen getroffen werden. Also bei uns ist es so, wir sind zu fünft im Fondsteam, vier Personen im Investmentteam. Nina und ich wahrscheinlich so typisch österreichisch bzw. deutschsprachigen Raum geprägte Frauen, die BWL studiert haben, aber mit sehr unterschiedlichen Zugängen zu, wie reflektieren wir auf unterschiedliche Menschen, was ist unsere Risikobereitschaft. Eine Kollegin, die in London sitzt, ursprünglich Inderin ist und ein männlicher Kollege, der aus Portugal kommt. Das heißt, da kommt schon also einfach ein unterschiedlicher Zugang dazu. Und wir merken, dass wir auch unterschiedliche Gründerinnen und Gründer spannend finden. Also einfach wieder, weil wir unterschiedlich darauf reflektieren. Und durch die Gespräche dadurch ergibt sich dann eine bessere Entscheidungsbasis und einfach unterschiedliche Fragen.
Ja. Wir wollen natürlich heute über die Maßnahmen auch sprechen, die es braucht, um das zu ändern. Ja, wir haben vorher die strukturellen Gründe angesprochen. Wo muss man ansetzen? Ist das eher bottom-up oder top-down? Gesellschaftlich, welche Regeln braucht es da? Ja. Wir erleben ja auch schon seit Jahren Initiativen, die ja quasi sich dafür einsetzen, dass mehr Frauen auch in die quasi Investmentbranche kommen etc. Ist das bislang fehlgeschlagen? Weil wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es ja eigentlich schlechter geworden im Vorjahresvergleich.
Ja, ich befürchte, ich mache mir jetzt vielleicht potenziell ein bisschen unbeliebt mit meiner Aussage. Aber ich glaube halt, dass sich Menschen nur verändern und ihr Verhalten nur anpassen, wenn es entweder eine Form von positivem Incentive gibt, und da sehen wir, das funktioniert nicht wirklich, oder es gibt eine Form von negativer Konsequenz, wenn man nicht bestimmte Dinge tatsächlich umsetzt. Das heißt, ich glaube, was den größten Hebel hätte tatsächlich, ist, wenn vor allem die Personen, die beispielsweise in Fonds investieren, konkrete Vorgaben geben, wie denn Teams ausschauen oder in welche Teams man investieren soll. Und wenn Fonds wiederum schauen, dass das Thema, also welche Personen in den Teams geheiert werden, dass das forciert wird und dass dort Diversität gefördert wird. Ich weiß, das ist immer schwer zu exekutieren, aber ich glaube, sowas hätte einen ganz, ganz massiven Impact. Das Gleiche auf Förderebene, da sehen wir schon die ersten Initiativen, um Teams mit mindestens einer Frau mehr Kapital zur Verfügung zu stellen. Dann gibt es natürlich ganz viele Gegenstimmen, die dann sagen, ja, aber das ist dann wieder eine Benachteiligung von Männern. Da sind wir ganz schnell wieder bei einer Quotendiskussion.
Auch positive da. Diskriminierung auch.
Richtig. Und es ist ein schwieriges Thema und es ist nicht easy zu lösen, aber ich glaube, es sollte einen Grundkonsens nicht nur in der Wirtschaft geben, sondern in der Bevölkerung, dass es darum geht, dass wir überhaupt mal auf Chancengleichheit kommen. Und ich glaube, das ist so die das Grundelement, das viele bei so feministischen Debatten ausklammern. Es geht nicht darum, dass Frauen besser sind als Männer oder dass Frauen bevorzugt werden sollen. Überhaupt nicht. Es geht um den gleichen Zugang zu den gleichen Möglichkeiten. Und davon sind wir aktuell tatsächlich noch meilenweit entfernt. Also wenn wir uns anschauen, wann wir faktische Gleichberechtigung in Österreich erreicht haben, dann werden das wahrscheinlich die nächsten zwei Generationen nach uns nicht erleben. Und ich glaube, das kann das Ziel von niemandem sein, dass irgendjemand benachteiligt ist und nicht die gleichen Optionen hat, weil ich glaube, wir gehen alle davon aus, dass wir mit der gleichen Ausstattung auf die Welt kommen und viele Dinge erreichen könnten. Und da den Zugang zu forcieren ist wichtig. Und wenn wir dann beim Thema Strukturen sind, und das hat jetzt nicht per se mit Startups zu tun, aber gerade in einem Jahr, wo Wahlkampf ist, kann man das schon sagen, um tatsächlich einen wirtschaftlichen Impact zu haben, einen Impact auf Frauen und Gleichberechtigung zu fördern, wäre wahrscheinlich einfachste unter Anführungszeichen Maßnahme, das Thema Karenzzeiten mal zu verändern und einfach zu schauen, dass Frauen wirklich wieder zurück auf den Arbeitsmarkt kommen können, dass es Kinderbetreuungsplätze gibt und dass aber auch Männer die Möglichkeit haben, beispielsweise in Karenz zu gehen, ohne dabei irgendwie belächelt zu werden, nicht ernst genommen zu werden oder sich wirtschaftliche Chancen zu verbauen.
Mhm. Du hast jetzt vorher etwas sehr Interessantes gesagt, man sollte eben solche Regelungen haben. Was versteht man unter einem Mann? Ist das der Staat, der solche Regelungen vorgeben sollte, deiner Meinung nach? Oder
kommt natürlich
Selbstverpflichtung?
Darauf an. Genau, um wen es konkret geht. Also das Thema Selbstverpflichtung, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Ich glaube, wir haben gesehen in den letzten Jahren, wie wenig gut Selbstverpflichtung tatsächlich funktioniert. Vor allem, wenn es keine Sanktionen gibt. Wir sehen das bei freiwilligen Quoten in unterschiedlichen Gremien. Es funktioniert einfach nicht am Ende des Tages. Das heißt, ja, von staatlicher Seite soll es wahrscheinlich gewisse Vorschriften geben, gerade in den Bereichen, die man öffentlich tatsächlich handeln kann. Das wird wahrscheinlich in der Venture-Capital-Szene nicht so sein. Aber in der Venture-Capital-Szene kann ich als öffentlicher Investor beispielsweise oder als großer institutioneller Investor sagen, mir ist das Thema Diversität wichtig. Ich möchte, dass das repräsentiert ist im Management von einem Fonds oder in den Entscheidungsgremien bei Fonds, im Investmentkomitee, in den Investmentteams etc. Und da haben, glaube ich, viele Menschen viel mehr Power, als sie glauben und könnten tatsächlich einen ganz, ganz massiven Impact haben.
Du bist ja auch viel in Kontakt mit anderen Menschen aus der Investment-Szene, aus eben natürlich auch der Startup-Szene. Gibt es da schon derartige Regelungen irgendwo? Gibt es da so ein Best-Practice-Beispiel, wo man sich etwas abschauen könnte?
Es entwickelt sich leicht in diese Richtung, weil eben die öffentliche Hand, gerade Institutionen wie der Europäische Investmentfonds, teilweise auch Dinge wie KfW in Deutschland und vor allem diese sehr staatsnahen Organisationen verstehen, dass sie dann einen Auftrag haben und sie sehen, dass es der Markt offensichtlich nicht regelt. Das heißt, da gibt es schon teilweise konkrete Vorschriften, was man denen sehen möchte in den Teams. Am Ende des Tages, so realistisch müssen wir sein, geht es halt dann trotzdem immer um Performance und es geht immer um den schnellen Weg in vielen Fällen. Das heißt, das Thema Diversität kommt da trotz gut gemeinter Absichten und eigentlichen Vorschriften oftmals tatsächlich zu kurz, weil es man natürlich auch kreativ ist, Wege rundherum zu finden, um irgendwelche bestimmten Regelungen tatsächlich auszuhebeln oder schnell mal irgendwie Entschuldigungen zu finden, warum man das dann doch nicht implementieren kann und vielleicht dann doch noch eine Fondsgeneration wartet.
Also der Markt alleine wird die Chancengleichheit nicht herstellen?
Nein. Ehrlicherweise nicht, aber wenn wir gerade sehen, dass wir tatsächlich in die Situation kommen, wo es zu wenig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, aber auch da fürchte ich, dass es nicht allein dem Markt zu schulden ist, sondern dass es da schon eine Möglichkeit geben würde, tatsächlich öffentlich einzugreifen. Und ja, ich bin auch auf der wirtschaftsliberalen Seite, aber in manchen Punkten, glaube ich, braucht es einfach tatsächlich Eingriffe, um was zu regulieren. Das Ähnliche wahrscheinlich im Thema Klima oder in unterschiedlichen Bereichen, wo man konkretes Verhalten steuern und forcieren will.
Also hier klare Position von dir auch. Wir haben dich heute hier sitzt natürlich auch als Managing Partner von Fund F. Ihr habt unter anderem auch mittlerweile schon in zwei österreichische Startups investiert, nämlich Fermify und Ada. Was kommt 2024? Wie wollt ihr eure Investmentstrategie weiter fortsetzen?
Ja, also wir haben ja 2022 angefangen zu investieren, dann unsere ersten Beteiligungen gemacht, mit denen wir tatsächlich allen sehr, sehr happy sind. Und das sind auch, und das betone ich deshalb, weil wir das sehr oft gefragt werden, keine klassischen Frauenthemen, in die wir investieren. Das heißt, wir investieren nicht in das nächste Startup, das einen Nagellack macht oder das irgendwie Schmuck macht, sondern wir haben wirklich Themen, die sehr nerdy teilweise sind, viel Logistik, Fintech, Klimatechnologie, das heißt Themen, die wirklich zukunftsrelevant sind, die eine breite Masse von Menschen ansprechen und die wirklich Impact haben, also tatsächlich auch messbaren Impact und nicht einen, ja, schön angestrichenen grünen Impact on Paper, sondern tatsächlich wirklich, wirklich spannende Unternehmen mit viel Wachstumsambition, auch mit coolen Co-Investorinnen und Co-Investoren. Das Ziel für heuer, weiter investieren. Also wir sind in der glücklichen Position, dass unsere Taschen gut gefüllt sind, einiges an Kapital eingesammelt haben und sind gerade dabei, die ersten Beteiligungen des Jahres so auf die letzten Meter tatsächlich zu bringen. Und das aber auch wieder über ganz Europa verteilt.
Also wieder Investments auch in österreichische Startups? Oder?
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Typisch okay, dann landen wir dich wieder ein und fragen dich natürlich auch wieder. Ja.
Ich bin sehr optimistisch. Also wir sehen in Österreich tatsächlich einige spannende Themen. Also zu sagen, dass Österreich unattraktiv ist als Investmentstandort, das wird uns ehrlicherweise tatsächlich nicht einfallen, sondern da gibt es wirklich viel spannendes unternehmerisches Potenzial. Gerade Dinge, die aus den Universitäten rauskommen, und ich bin sowieso auf der grundoptimistischen Seite, aber ich glaube, dass auch da jetzt nach diesen Krisenjahren wieder ein sehr positives Momentum kommt.
Ja. Ihr habt jetzt 20 Millionen quasi geclosed schon auch?
On our way.
On our way, also da ist quasi, das ist noch offen, ihr seid quasi noch auf... quasi offen auch für LPs oder so, die mitmachen wollen bei euch.
Was da wichtig ist, also weil wir über das Thema Frauen reden und wie sie repräsentiert sind und weil ich vorher gesagt habe, es gibt wenig Frauen, die investieren. Ja. Wir sind in der sehr, sehr guten Position, dass in unserem Investorinnenkreis tatsächlich 50% Frauen investiert haben. Viele davon das allererste Mal überhaupt in diese Asset-Klasse Startup oder Venture Capital gehen. Aus den Gründen, weil sie das Thema natürlich total interessant finden, aber sagen, sie haben sich immer ein bisschen ausgeschlossen gefühlt von dieser Community, weil die eben sehr weiß und männlich dominiert ist, nicht unbedingt für Themen wie Impact steht. Und gerade Impact und Nachhaltigkeit sind beim Investieren von Frauen ganz, ganz essentielle Themen. Aber das hat uns ein bisschen gezeigt und die These gestützt, dass das Kapital, das Interesse, das Wissen tatsächlich da ist. Es ist nur die Frage, welche Möglichkeiten, also konkret Investmentmöglichkeiten, zeigt man Frauen und wie schafft man es dann auch, einen größeren Pool an Frauen dafür zu begeistern. Und da gibt es in Österreich, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr viel Potenzial. Und wir wissen ja, statistisch gesehen sind Frauen die besseren Investorinnen.
Ja, diese Statistik gibt es natürlich auch. Sehr direkt gefragt, wie kommt man an Frauen mit Kapital?
Über andere Frauen mit Kapital. Ja. Also bei uns hat es tatsächlich damit angefangen, dass eine Person, und ich werde es jetzt einfach namentlich nennen, die Karin Kreuzer, die man ja aus der Business Angel Szene kennt, ein paar ihrer Kontakte angeschrieben und gesagt hat, hey, da ist was Cooles, ich bin da mit dabei. Und über diesen Vertrauensvorschuss, da sind wir wieder beim Thema Vertrauen, hat sie uns einfach total viele Türen geöffnet. Und dann ist es über andere Frauen in einem Netzwerk gegangen und mittlerweile sind wir da bei einer sehr großen Gruppe und tatsächlich von Frauen, die Ende 20 sind, bis wahrscheinlich circa 60, also auch tatsächlich querbeet, was das Alter angeht. Aber alle vereint von dem Thema, sie wollen wirtschaftlich erfolgreich sein, sie wollen Geld verdienen, aber sie wollen etwas machen, was tatsächlich einen Sinn hat, was ins Bigger Picture einzahlt und was ja wahrscheinlich auch sehr überspitzt formuliert die Welt ein Stückchen besser macht und gleichberechtigter.
Welche Vorteile hat man, wenn man beim Fund F auch investiert als Investorin?
Sehr schön, Ines. Also, dass ich über den Fonds erzählen kann.
Das bildet sie ja auch quasi Investorinnen aus. Gibt es ja da auch quasi, sagen wir mal so, für Leute, die das erste Mal investieren, nehmt ihr die auch an der Hand?
Also ich glaube, wir haben, nachdem wir ein kleiner Fonds sind mit jetzt circa 50 Investorinnen und Investoren, ein sehr enges Verhältnis zu den meisten dieser vollen Personen. Wir haben auch ein paar institutionelle Investoren mit dabei, was sehr cool ist, vor allem für einen First-Time-Fund. Aber ein sehr enges Verhältnis zu vor allem zu den Personen, die privat investiert sind, weil wir das natürlich auch sehr ernst nehmen, dass uns jemand sein privates, versteuertes Geld anvertraut, ehrlicherweise. Mhm. Und vor allem diesen großen Schritt macht, sich nicht nur durch die Fonddokumentation durchzukämpfen, sondern tatsächlich dieses Investment zu machen. Das heißt, wir sind da regelmäßig im Austausch mit den Leuten. Ein paar Leute laden wir immer zu Co-Investments ein, wo wir einfach sehen, da gibt es auch einen guten inhaltlichen Fit. Sprechen dann teilweise über die eigenen Beteiligungen der Leute. Das heißt, wir sind da in sehr engem Austausch und uns ist das Thema, sagen wir mal, Community Building wichtig. Daher kommen wir auch zu einem gewissen Grad bei Female Founders und das wollen wir auch tatsächlich so weitertragen, weil für uns ist das Best-Case-Szenario, dass die Frauen, die bei uns investiert haben, selber anfangen, Startup-Investments zu machen, selber dann in Board sitzen und so dieses Thema Frauen und Gleichberechtigung weitertragen und das nicht mit Fund F endet, sondern dass es tatsächlich einen viel breiteren Impact gibt.
Und man ist auch involviert, also man gibt nicht einfach euch jetzt Geld und Kapital und ihr investiert das in zumindest in Gründerteams mit mindestens einer Frau. Diese Policy bleibt nach wie vor, glaube ich, aufrecht.
Richtig.
Sondern man wird da auch quasi wirklich aktiv auch ein bisschen eingebunden von euch.
Genau, also abgesehen davon, dass die Leute relativ zeitnah erfahren, wenn was extrem Spannendes passiert und ihr Reporting kriegen, versuchen wirklich zweimal im Jahr die Leute tatsächlich einzuladen, zusammenzubringen, untereinander zu connecten und viele davon sind auch, kann man auch ehrlicherweise sagen, in die Due Diligence eingebunden, weil wir sind Generalistinnen, auch mit unserer Investmentstrategie, haben 4 Fokusthemen, aber holen uns immer wieder Leute, vor allem die uns auch natürlich nahe stehen, dazu, um sie um Feedback zu bitten und zu schauen, was denn die Perspektive vielleicht auch von Expertinnen aus einer bestimmten Branche ist. Das heißt, je nachdem, wie sehr die Leute involviert sein wollen, sind sie teilweise sehr involviert, was auch spannend ist, weil dann beide Seiten was lernen. Und ich bin der Meinung, und es betrifft jede Person, die investiert, wir können nicht alles immer wissen. Und genau das macht ja Netzwerk und eine funktionierende Startup-Szene oder Investment-Szene aus, dass die Leute untereinander austauschen.
Wir haben jetzt viel über die Investmentszene gesprochen, noch kurz auch zur Startup-Szene, Female Founders. Legt unter anderem auch einen Fokus auf Funding. Ihr habt es auch mit Valerie Hengel quasi eine neue Geschäftsführerin, beziehungsweise verstärkt sie die Geschäftsführung. Warum legt ihr da auch diesen Fokus auf dieses Thema? Ihr habt es damals mit der Krise natürlich argumentiert, dass es gerade umso wichtiger ist, jetzt an Investments zu kommen. Wie wollt ihr da konkret unterstützen?
Ja, wir betreiben ja schon seit ein paar Jahren unseren Accelerator. Das heißt, das ist wirklich ein Programm, mittlerweile ein paar Wochen lang, wo wir uns intensiv mit dem Thema, wie schaut ein Fundraising-Prozess aus, beschäftigen. Kommt daher, dass unsere Hauptzielgruppe tatsächlich First-Time-Founder sind in den meisten Fällen. Das heißt, viele Personen, die Expertinnen in bestimmten Themen sind, die schon aus Startups kommen, die aber das erste Mal selber tatsächlich ein Unternehmen aufbauen. Und das macht einfach einen ganz krassen Unterschied, ob ich mal bei einem Scale-Up war und jetzt mein eigenes Ding baue oder ob ich das tatsächlich schon mal gemacht habe. Das heißt, da passieren viele Fehler. Viele davon muss man vielleicht auch manchmal machen, damit man es lernt, weil ich meine, ich kenne es von mir selber, gerade als Person, die viel Energie hat und Dinge machen muss, glaubt man immer, man weiß es besser. Deshalb manche Fehler müssen die Leute schon machen, aber manche kann man einfach ausklammern. Und Fundraising ist in vielen Fällen ein Prozess. Es ist ein Sales-Prozess. Ja. Du versuchst, dein Unternehmen gut zu präsentieren, brauchst gute Unterlagen, musst schnell sein in der Kommunikation, musst dir eine Strategie überlegen, mit wem rede ich wann, wie überzeuge ich die Leute, was sage ich zum Thema Bewertung, was sage ich zum Thema Timeline, wie viel erzähle ich nicht. Und dann gibt es einfach so ein paar Themen, die es gut ist, wenn man da vorher mit anderen Leuten drüber spricht, wenn man mit anderen Foundern drüber spricht. Und das ist in Wirklichkeit der USP vom Accelerator, das tatsächlich dezidiert in einem Safe Space zu lernen und über alle offenen Fragen zu reden und nicht komplett allein da draußen zu sein im Fundraising-Dschungel.
Mhm. Wir schreiben heute den 8. März 2024, Weltfrauentag. Nur einen Wunsch übrig hättest für nächstes Jahr, was man umsetzen sollte. Was würdest du machen, um diesen Funding Gap, den wir vorher angesprochen haben, zu schließen?
Ja. Ich habe so viele Wünsche, ich versuche es auf einen tatsächlich zu reduzieren. Ich glaube, ich würde tatsächlich alle Personen, die das Kapital haben, um zu investieren, bitten, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, ob sie einen Bias haben und ihr eigenes Portfolio tatsächlich vielleicht besser nach wirtschaftlichen Kriterien und nicht nur nach diesem emotionalen Bias zu gestalten.
Lisa, danke, dass du zu Gast warst heute hier am Weltfrauentag. Und wir werden natürlich auch nächstes Jahr wieder einen Talk machen zu diesem Thema und hoffen, dass die Zahlen dann anders aussehen. Danke, dass du da warst. Danke fürs Zusehen. Seid wieder mit dabei beim Brutkasten Talk. Tschüss und Baba.